American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und vor einer Woche hat mir Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, der in seinem Büro oft Dramen erlebt und wer wissen will, was das bedeutet, der muss die Folge von vor einer Woche nochmal hören, hat mir versprochen, dass er mir ein Bild bringt, das noch unspektakulärer ist als das Bild, das wir uns vergangene Woche angeguckt haben. Das war ja eine Schlucht in Italien. Und wenn ich das neue Bild mir angucke, lieber Alexander, muss ich sagen, so unspektakulär war diese Schlucht gar nicht.
Man kann das steigern.
Also was hast du mir denn diesmal, um mal das positiv...
Ganz hohe Beschreibkunst gefragt, aber
das
da bist du gut.
Wirklich, nein, das ist wirklich die hohe. Also erstmal muss man sagen, es ist wieder schön gemalt. Es soll ja was mit Sommer sein, aber es ist aus meiner Sicht ein eher dunkles Bild. Es zeigt den Abschnitt eines Flusses. Eines schmalen Flusses. Zu der Hälfte ist dieses Bild von diesem Fluss geprägt. Man guckt direkt drauf, der Fluss macht so eine kleine Windung, ja, und geht durch einen grünen Abschnitt rechts und links. Es ist sehr, sehr grün. An der Seite geht es so ein bisschen hoch, aber es ist nicht besonders hügelig. Es ist also eher so, also wenn es hat sowas von norddeutsche Tiefebene. Also es ist ein Bild, was ich schon sehr, sehr oft gesehen habe. Also dieses Stück Natur. Das heißt, es muss irgendwas in Norddeutschland sein. Auch die Bäume da hinten sind sehr norddeutsch. Es ist
sehr nah.
Wenn du schon so sagst, dann ist es wahrscheinlich, die Elbe wird es nicht sein. Dann ist es irgendwo ein Stück des Alsterlaufs, aber es ist natürlich komplett unspektakulär. Es ist einfach nur wenn man sich irgendwie ein Haus irgendwie, keine Ahnung, irgendwo im Alstertal kaufen würde, dann stellt man sich vor, dass eins der Bilder ist, in unmittelbarer Alsternähe. Ist es ein Bild, ne? Es sieht wieder aus. Ein Gemälde. Es hat wieder was so Realistisches, dass ich auch sagen könnte, es könnte auch ein Foto sein. Und ich würde behaupten, es ist nicht so alt wie das, was wir vor einer Woche hatten. Das war ja 200 Jahre alt. Hier würde ich jetzt so tippen, so cool, dass ich einfach so tue, als ob ich das an irgendeine Ahnung hätte, würde ich tippen, dass es irgendwie eher so im 20. Jahrhundert gemalt ist. Und ja, also es ist offensichtlich die Alster an einem typischen Hamburger Sommertag. Es ist dunkel. Übrigens, da spiegeln sich Sachen. Was spiegelt sich denn da eigentlich?
Bäume?
Das sind die Bäume nur, ne? Es hätten ja auch Häuser sein können.
Achso, dass du ein Wahrzeichen siehst.
Nee, es ist wieder ohne Menschen. Oben ist so ein, ja.
Wenn du über den Damm guckst, siehst du ein Gebäude. Tipp.
Über den Damm, da sehe ich ein Gebäude. Wo siehst du denn da ein Gebäude? Eine Mühle.
Yay.
Ach, und ich dachte, das ist so ein umgefallener Baum. Eine Mühle, ja.
Ist eindeutig, oder?
Ist eindeutig eine Mühle, ja.
Behaupte ich jetzt nicht gar nichts.
Also, das ist, weil du es mitgebracht hast, kann es ja, es muss was Hamburgisches sein, wahrscheinlich noch von einem Hamburger Maler. Ich bin gespannt, was es ist.
Sehr schön. Also, es handelt sich um das Alstertal bei Wellingsbüttel.
Ha! Wer hat Alstertal gesagt?
Sehr gut. Treffer. Sehr gut. Du erkennst deine Flüsse. Heimatkunde 1a. Ich war noch nicht in Wellingsbüttel.
Nein. Du warst noch nicht in Wellingsbüttel?
Nee, es liegt irgendwie nicht auf dem Weg. Aber ich will ja jetzt nach diesem Bild eigentlich hin. Dieses Bild hängt in unserer Präsentation deutscher und französischer Impressionisten. Es ist gemalt im Jahr 1894. Das heißt also beste
knapp,
Zeit.
Knapp,
des
knapp. Ich hatte ja gesagt 19. Jahrhundert.
Knapp für deine Rate. Ja, nein, ja. Aber
ich hatte 20. Jahrhundert gesagt, so rum.
Aber also man muss sagen, Ernst Aidner, der Maler, hat lange gelebt. Der ist 1955 gestorben und hat mehrere Phasen durchgemacht. Jetzt ist er noch in seiner frühen französischen Phase, sehr beeinflusst vom Impressionismus. Irgendwo habe ich gelesen, dass jemand versucht hat, ihn zu parkieren als den Monet Norddeutschlands.
Das wollte ich gerade sagen. Es hat was von Monet, ne? Genau.
Also es ist die Technik und wir sind weniger als 20 Jahre nach der, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Erfindung des Impressionismus. Und tatsächlich ist dieses Bild aber ein ganz typischer deutscher Impressionist, weil es ist die raffiniertere Version von Impressionismus. Du erinnerst dich vielleicht noch vage, wir hatten diesen Sommertag von Pissarro, wo seine Familie rastet.
Ja.
Hast du das Bild noch vor Augen? Sehr getupft, viel breiter. Hier, wenn du jetzt mal nah rangehst an dieses Bild, und es ist eine wirkliche Wonne, an dieses Bild nah ranzugehen, muss ich jetzt mal sagen. Also das ist so ein Bild, was ein ganz großes Plädoyer ist, sofort in die Kunsthalle zu kommen und dazu gar nicht den nächsten Regentag abzuwarten, weil dieses Bild strahlt eine Ruhe aus, wie es eben in der gleichen Weise nur der Ort selber noch könnte. Den gibt's aber so nicht mehr, würde ich mal sagen. An der Stelle ist mittlerweile so viel Zivilisation. Also ich würde tatsächlich, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, möchte man mal an die Orte fahren? Ich würde gerne mal so eine Biegung der Alster suchen.
Aber weißt du, wo das sein könnte? Nein.
Wir können das sogar ziemlich genau machen. In dem Jahr 1894 reist Aidner, ich glaube dann schon, nicht beauftragt, aber inspiriert von Lichtwag. Lichtwag war ja ein, der Direktor, der erste der Hamburger Kunsthalle, war ein kluger Kopf. Der hat nämlich einfach in Paris festgestellt, was machen die Impressionisten eigentlich? Die malen ihre eigene Umgebung um Paris herum. Die malen ja nicht mal die großartigen Dinge von Paris, sondern die propagieren ihre eigene Umgebung. Dann kam er zurück nach Hamburg und hat gesagt, Jungs, es waren vor allem Jungs, malt Hamburgisches. Geht heraus aufs Land, malt die Umgegend um Hamburg herum. Und das hat der Herr Ernst Aidner ganz ernst genommen, zusammen mit einigen Freunden. Die haben sich da in einem Gasthaus einquartiert, dessen Namen man heute noch kennt. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt.
Wie heißt es?
Oh Gott, da müsste ich, während ich rede, noch kurz nachforschen. Keine Ahnung, nicht zum Ritter St. Georg, aber so ähnlich. Die waren da und
haben. Aber in Wellingsbüttel, ein Gasthaus in Wellingsbüttel, wo sie sich einquartiert haben?
Genau. Ja, okay. Genau. Es waren zwei Gasthäuser, glaube ich, sogar. Und die Gruppe umfasste drei, vier Leute, die dort alle gemeinschaftlich gemalt hat im Sommer. Also da war der Arthur Illies mit dabei, Paul Schröter, Thomas Herbst und wo ist Fuhlsbüttel ein bisschen weiter runter? Ich weiß gar nicht.
Ja, yeah, genau.
Man weiß zum Beispiel, eine der Gastwirtschaften war das alte Posthaus, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Man kann in diese Biegung hineinlaufen und es besteht der Anspruch von Aidner, dass er tatsächlich etwas malt, was geografisch fassbar ist, denn es wird ja propagiert. Also dieser Titel, wir hatten es ja ganz oft von Titeln, dieser Titel ist vom Künstler beigegeben. Der Künstler sagt uns, wo er ist, damit wir auch so eine Art Wahrhaftigkeitsanspruch ist damit drin. Und das Bild löst das ja in jeder Form ein. Denn jetzt gehen wir mal auf die Malerei hier drauf. Du hast hier ja wieder wie beim Pissarro, das Thema ist Grün im Großen und Ganzen. Und was hast du da alles an Grün? Was hast du da alles an Struktur? Die ganz große Kunst des Malers ist ja ein Naturphänomen mit einer verschiedenen, mit einem Instrumentarium von Pinseln auf das Blatt zu bekommen, auf die Leinwand in diesem besonderen Falle. Ist übrigens auch kein kleines Bild, wollte ich nochmal dazu gesagt haben. Das ist 115 Zentimeter groß und fast einen Meter breit.
Wow.
Also es ist keine Skizze und es ist ganz, ganz...
1,50 Meter hoch.
15.
Also 15, okay. 15.
Aber trotzdem ist ein großes Bild. Und was du siehst, ist die Struktur von so Schachtelhalmen, die Blätter von einem grüneren Gebüsch rechts. Du siehst, dass sich das Wasser, was hier an seiner Oberfläche durch die Flussbiegung ja in Unordnung geraten ist. Und du siehst im Wasser die vom Wasser mitgezogenen Schilfblätter, was ist diese Wasserpflanzen, mitlaufen. Und das ganz Interessante ist, wir haben ja ein Phänomen, als Fotograf hast du ja nur den Ausschnitt, den du durch deine Linse hast. Als Maler hast du alle Möglichkeiten der Welt. Der hätte ja irgendwie den ganzen Damm noch malen können. Aber er hat ganz bewusst den Damm so ein bisschen scheps durchs Bild laufen lassen und die Bäume abgeschnitten in fiesester Art und Weise und dann noch diese Mühle da nach schräg links hinten oben. Das heißt, er bringt in dieses Bild eine fantastische Spannung aus, ich möchte gerne sehen, was oben rechts weitergeht, aber ich kann natürlich nicht. Und dem Detail dieser von ihm so unterschiedlich behandelten Naturphänomene, die unterschiedlichen Halme, die unterschiedliche Vegetation. Und das ist also wirklich das, das ist ganz, 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 ganz hohe Malkunst. Und es wird ja, ich finde das halt eben blöd, wenn man sagt, das ist der norddeutsche Monet, das hieße ja, dass man sich an irgendwie messen könnte.
Aber ist doch nicht schlimm zu sagen, aber das ist, wenn man jemanden sagt, dass der malt so wie Monet, dann hat man schon mal eine Vorstellung, ne?
Ja, erstens tut er es nicht, weil der Monet malt tatsächlich anders und viel summarischer. Der Monet ist viel, viel weniger am Detail interessiert. Dieses Bild ist von einer Raffinesse, die ist unglaublich. Na, also man kann ihm nur Ehre antun, indem man sagt, das ist der Ernst Aidner. Das ist jetzt wieder dieses hamburgische Problem. Hamburg war halt tatsächlich nie Zentrum von künstlerischen Schulen, die auch irgendwie dann noch vom Feuilleton und von der Weltpresse so hochgearbeitet wurden. Ich meine, der wäre erste Garde französischer Impressionisten. Also der,
wenn er in Frankreich gelebt hätte. Genau.
Hätte er in Argenteuil gelebt, wäre Herr Aidner mit seinen Fähigkeiten einer von den Top 5 gewesen. Er
hat das ist wirklich so. Natürlich. Das ist sozusagen nur davon abhängt, wo du, dass du eben nicht in einer gewissen Schule warst zum Beispiel?
Naja, der ist unter keinen Umständen schlechter, weder von der Komposition noch von der Herangehensweise als die Franzosen. Es ist tatsächlich biografisch und monetäre Gründe führen oft dazu, dass du in der Kunstgeschichte ganz woanders landest. Das ist ja der interessante Aspekt unserer Arbeit, dass wir die Chance bekommen, etwas nochmal zum Zweiten zu betrachten. Wir haben hier ganz oft auch über Genie gesprochen, nämlich die Frage, also was, wie klassifiziert man ein Genie? Jetzt könnte man sagen, ach, der Herr Aidner, der hat sehr lang gelebt, der ist irgendwie 1865 geboren, glaube ich, und 1955 gestorben, also der ist sehr, sehr alt geworden, glückliches Leben, viel erlebt, ein toller Hochschullehrer, dem fehlt das Drama. Und dann hat er noch das Unglück gehabt, in Hamburg zu leben. Wobei auf der anderen Seite kann man sagen, der lebte zur Hochzeit von Lichtwerk da. Lichtwerk holt Franzosen her, Lichtwerk begründet Malschulen. Ist eigentlich alles da. Also es ist wirklich nicht der Mangel an Fähigkeiten, der dazu führt, dass man heute Menschen erklären muss, wer Ernst Aidner ist und nicht erklären muss, wer Picasso ist.
Dazu deshalb meine ich auch dieser Vergleich mit Monet. Du sagst ja eher, er muss diesen Vergleich nicht scheuen. Vielleicht ist er sogar in gewissen Teilen sogar besser als Monet.
Also
anders auf jeden Fall.
Vielleicht muss ich ein bisschen relativieren. Es kommt natürlich auch auf den Output an. Ich kenne jetzt auch noch nicht so rasend viel von Ernst Aidner. Wenn ich jetzt von dieser Güte Bild weitere 25 finde, würde ich sagen, dann sollte die Kunstgeschichte verdammt schnell ihren Kanon revidieren und den Ernst Aidner mit in die Top Brass aufnehmen. Der Monet hat schon also Meisterwerke am laufenden Band, von dem Geniestreich der aufgehenden Sonne über dem Hafen. Es ist natürlich die Kunstgeschichte auch eine böse Kategorie des Ersten. Wer war denn zuerst da? Wir sind hier natürlich schon so 20 Jahre nach der Erfindung des Impressionismus, sind wir in Deutschland angekommen. Jetzt können wir wiederum sagen, wenn wir ihm nicht den Namen Impressionist geben, sondern es gesetzt der Fall, es hätte irgendeinen anderen Begriff gegeben, Landschaftist, Hamburger Landschaftist, keine Ahnung, dann wäre vielleicht auch der Weltlauf der Kunstgeschichte anders gegangen. Also es ist tatsächlich ganz interessant, wie Zufälligkeiten bestimmen, was Weltruhm ist und was nicht.
Wir haben hier noch nie so drüber nachgedacht. Und es spielt da sicherlich auch eine Rolle dann, was du gemalt hast, ne? Also auch wenn du sagst, jetzt habe ich hier irgendwie in Italien das und das gemalt, das ist was anderes, als wenn du sagst, jetzt habe ich hier in Weddingsbüttel die Alster gemalt.
Genau, also der Punkt ist zum Beispiel, wenn du ein Buch schreibst und ich habe mir mal den Spaß gemacht, mir aufzuschreiben, was ich glaube, was es an Ingredienzien braucht, um einen Bestseller zu schreiben. Ja,
da bin ich hier immer auf der Suche nach.
Also es sollte in meinen Augen, also für Leute wie mich, sollte Venedig sollte eine Rolle spielen.
Ja.
Es sollte ein Giftmord könnte dabei sein, wobei das ist mehr 19. Jahrhundert, das ist nicht mehr so Gegenwart. Ich muss mal kurz überlegen.
Naja, Giftmorde haben wir jetzt ja auch. Denken wir an die Russen.
Genau. Ach, stimmt, genau. Es sollte schon ein oder zwei Berühmtheiten. Man sollte in dem Buch auf jemanden stoßen, wo der Name klingt. Müsste ich mir nur überlegen, was. Also du kannst so 4-5 Parameter festlegen, die sollten passieren. Dann sollte das Buch natürlich auch noch gut erzählt sein und der Plot sollte stimmig sein. Aber im Großen und Ganzen, wenn der Herr Aidner nach Venedig gegangen gegangen wäre und Venedig gemalt hätte, keine Ahnung, wäre vielleicht für ihn besser gelaufen.
Hamburg, aber er wäre trotzdem immer der Deutsche geblieben, ne, oder? In Venedig? Oder hätte das keine Rolle gespielt?
Das hätte keine Rolle gespielt. Okay. Venedig saugt die ganze Welt auf. Da landet ein Ezra Pound und ist Venezianer. Feuerbach, Anselm Feuerbach stirbt in Venedig. Fantastischer Ort, um zu sterben im Übrigen. Also das sind so Parameter, die spielen dann mit rein. Jetzt muss man einfach böse sagen, bei Hamburg klang vielleicht auch nicht so viel Poesie mit wie Venedig. Wellingsbüttel ist auf der anderen Seite, hier gibt's um die Ecke, wie heißt das, Malerkaff da in
Worpswede.
Worpswede.
Also, hast du Malerkaff gesagt?
Hätten die, glaube ich, auch gesagt, oder?
Okay.
Der kleine Malerort, Entschuldigung, im Moor.
Aber natürlich, mit Wellingsbüttel, oder wie wir Hamburg sagen, Wellingsbüttel, klingt natürlich nicht so schön wie Venedig oder ein schönes Bild aus der Toskana.
Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt auf einmal Lust, dann denkt man, vielleicht müsste man für Wellingsbüttel eine Geschichte erzählen und in Wellingsbüttel etwas passieren lassen.
Du warst ja noch nicht mal in Wellingsbüttel. Das ist ja unglaublich. Das ist sozusagen die, ich will nicht sagen, das sind ja die Blankeneser, ne? Für die Hamburg, wenn man den Blankeneser fragt, sag mal, was kennst du von Hamburg? Dann sagt er ja die Elbe.
Ich kenne die Alster, so ist es nicht.
Ach, ihr Blankeneser seid schon, na klar, weil es ein schöner Ort ist, glaube ich.
Ich kenne Volksdorf, wollte ich jetzt hier mal sagen.
Schon ja, länger, du bist, glaube ich, der einzige Blankeneser, den ich kenne, nein, böse, der schon mal über die Elbe rüber gemacht hat und in Harburg war.
Ich bin vielfach in Wilhelmsburg. Ich finde Wilhelmsburg genau. Ein total faszinierender Ort. Ich bin da schon über die Kanäle gepaddelt. Ich bin noch nicht auf der Alster gepaddelt, weil auch wieder da paddeln zu viele. Wenn du in Wilhelmsburg dir da an dem Bootsverleih ein Boot nimmst, da bist du nicht total alleine. Aber ich würde mal sagen, das ist nichts gemessen an diese ganzen SUP-Paddlern auf der Alster.
Aber das ist eine gute Idee. Du musst dir sozusagen am Beginn des Alsterlaufs, musst du dir ein Boot nehmen oder da ins Wasser lassen und dann den Alsterlauf Richtung Wellingsbüttel rauf paddeln. Das ist wirklich toll. Ich glaube aber, dass du diese Stelle nicht mehr, die wird es so nicht geben. Wobei man sagen muss, ich kenne das auch, ich habe ja lange in Alsterdorf gewohnt. Berge ist ja völlig übertrieben, dieser leichte Hügel, diese leichte Anhöhe, die da hochgeht, gibt es wirklich. Die gibt's wirklich an der Straße entlang und dann konnte man im Winter sogar so mit dem Schlitten runterfahren und musste immer aufpassen, dass dann die Kinder nicht in die Alster knallen.
Das heißt, du kannst das lokalisieren ungefähr?
Nein, überhaupt nicht. Also das kann überall und nirgends sein. Es ist ja so, also ich kann mir nicht erinnern, dass es etwas gibt, wo auch in der Mitte dieses Bildes ist ja auch was Grünes. Da ist ja so eine Art Insel oder so, ja? Oder so, da ist wahrscheinlich die Alster begradigt worden. Die Alster geht ja relativ gerade und sehr breit durch das Alstertal an der Stelle, also durch Alsterdorf und Wellingsbüttel. Das ist ja kein Rinnsal, im Gegenteil, da kannst du ja mit den großen Barkassen durchfahren.
Aber ich würde tatsächlich gerne mal da lang paddeln, also mit dem Fahrrad. Es ist nicht wahr, dass ich da noch nicht gewesen bin, aber da führt mich mein Weg halt nicht so oft vorbei und ich bin da recht schnell durchgeradelt. Das, was wir da sehen, ist also kein Damm, sondern tatsächlich ein echter Hügel. Das ist irgendwie.
Nein, gar nicht. Also du musst dir das so vorstellen, dass da heute wäre da oben einfach eine zweispurige Straße, wo viele Autos langfahren. Also wenn du durch Alsterdorf langfährst, wie heißt denn die Straße da? Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Da gibt's eine Straße, die führt an der Alster lang. So. Und da geht es halt relativ abschüssig so runter. Das ist kein aufgeschütteter Damm oder so. Und du kannst wunderbar, ich bin ja früher dann immer, wenn ich mit dem Fahrrad in die Redaktion gefahren bin, bin ich an der Alster lang gefahren. Das kannst du dann relativ, kommst dann irgendwo von Alsterdorf kommst du dann am Leinfahrt raus und das ist natürlich wunderschöne Ecke, muss man sagen. Hast du die nicht? Leinfahrt kennst du auch nicht?
Ja, doch, ich bin den Leinfahrt bin ich just entlang geradelt. Das ist das, okay, was ich da bin. Übrigens noch was, weil ich das, wir reden jetzt ein bisschen auch so von Mythenbildung und wo kommt die eigentlich her? Wie ist das, dass der Blaue Reiter in München so Furore gemacht hat und zum Beispiel der Hamburger Künstlerclub von 1897 nicht? Das hat natürlich auch wiederum damit zu tun, wie viel Wirkung hatte etwas. Das heißt also, hätte dieser Hamburger Künstlerclub ein Manifest verfasst, das gierig aufgegriffen worden wäre von allen jungen Malern und daraus wäre der Expressionismus entstanden, wäre die Geschichte vielleicht eine ganz andere. Das ist jetzt vielleicht tatsächlich so, dass es in Hamburg sehr viele, sehr große und sehr vielversprechende Anfänge von etwas gab, die dann selten in die zweite Generation gegangen sind.
Ah, okay.
Ich säge an dem Ast, auf dem ich selber sitze. Wenn man dann überlegt, was alles in den 20er Jahren los war, Anita Reh, die ganze, also die intellektuelle Szene von Hamburg ab den 1890er Jahren bis zum Dritten Reich, die ist eigentlich total interessant und vielleicht ist ihre Geschichte noch nicht laut genug erzählt worden. Wenn wir uns gerade überlegen, dass Caspar David Friedrich ja auch 50 Jahre lang vollkommen unbekannt war, könnte man jetzt sagen, 100 Jahre später schaut man sich das an. Übrigens, wir werden das nächstes Jahr tatsächlich unternehmen. Im Jahr 1923 wurden die Freunde der Kunsthalle gegründet und wir nehmen das zum Anlass, nächstes Jahr mal aufs Jahr 1923 zu gucken. Das ist in Hamburg ja ganz spannend. Da gab es einen kommunistischen Aufstand, der, den man als Auswärtiger oder ich kannte den vorher noch nicht. Das war einer der wüsteren Aufstände, hätte ich gesagt. Gleichzeitig gründen sich die Freunde der Kunsthalle. Zur selben Zeit ungefähr entsteht die Griffelkunst, Deutschlands demokratische Kunstsammlervereinigung. Und da ist eben diese ganze Künstlerschaft sind hochaktiv, aber halt eben nicht weltwirksam. Und das müsste man sich mal angucken, wie ist denn das gekommen? War Hamburg irgendwie einfach abgeschnitten?
Ja, vielleicht, weil Hamburg natürlich immer auch in erster Linie eine Kaufmannsstadt war, weil es diesen Adel nicht gab. Die Menschen, die das gefördert haben, gab es aber eher im Stillen gefördert haben. Und weil in Hamburg, das habe ich ja immer gelernt, weil es in Hamburg immer darauf ankam, was kommt am Ende bei rum? Also was kommt am Ende bei raus? Ne? Also lohnt sich das? Und vielleicht ist deshalb die Kunst auch nicht so richtig, also ist Hamburg nicht so richtig mit Kunst in Verbindung gebracht worden?
Es fehlt oder? Durchschlagskraft, meinst du, der Idee?
Ja, ja. Hamburg hat sich nie über Kunst definiert, sondern immer über den Hafen und die Kaufmannsleute, die dann auch wieder in Kunst investiert haben und so und Kunst ermöglicht haben, siehe die Freunde der Kunsthalle. Aber die haben dann kein großes Gewese darum gemacht.
Ich glaube, das ist das. Vielleicht ist die, muss man ganz böse sagen, Hamburg war immer demokratisch, oligarchisch, wie auch immer, aber eher demokratisch und nicht diese eine monolithische Figur wie etwa Wilhelm II., an dem sich in Berlin alles gut und alles böse festmachen konnte. Berlin war ja keinesfalls besser. Also die Hohenzollern, die waren ja definitiv nicht für den Impressionismus. Die hatten Anton von Werner und der hat ihnen heroische Szenen gemalt. Also Berlin war nicht avantgardistischer als Hamburg, aber es hatte diese Kulminationsfigur, oder überhaupt die Hohenzollern als Kulminationspunkt, auf den ganz Deutschland fokussiert war, der Kaiser, die Hauptstadt, das alles war Hamburg nicht. Aber München war es auch nicht. Und in München war, ich muss mal überlegen, wie die Analogie zu München ist, in München gab es eben eine wirklich bis 1914 eine unglaublich lebendige Kunstszene, die eben natürlich heute ganz stark festgemacht wird an der Gruppe um den Blauen Reiter, Kandinsky, Jawlensky, Münter. Klar. Das hat vielleicht einfach, kann auch fast ein Zufall sein. Also die Hamburger waren keinesfalls weniger talentiert, haben keinesfalls weniger spektakuläre Theorien.
In der Geschichte Hamburgs, es zieht sich halt wie ein roter Faden durch die Geschichte Hamburgs, praktisch bis zur Gründung der Elbphilharmonie. Die Hamburger haben für sich immer gesagt, dass sie die tollste Stadt der Welt sind und dass sie sehr gern leben. Aber nach draußen haben sie halt immer den Eindruck vermittelt, bescheiden zu sein. Oder sie haben so gesprochen wie Olaf Scholz und keiner hat sie verstanden. Das kann ja auch sein, weißt du, und dass sich sozusagen vielen in Süddeutschland und in Südeuropa erklärt sich der Charme der Hamburger wahrscheinlich gar nicht. Ja. Und wahrscheinlich, und wenn du es den Leuten erzählst, du musst, glaube ich, das Entscheidende ist, du musst mal auch in der Stadt gewesen sein, um die Schönheit dieser Stadt zu begreifen. Und dann musst du dich auf diese Hamburger einlassen. Und das ist in der Vergangenheit wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen, weil die ja irgendwie, ne, wenn die dann Moin gesagt haben, dann war das ja schon ein relativ langes Gespräch.
Also vielleicht ist tatsächlich der ganze Habitus einen Ticken introvertierter, wobei wenn jemand von sich sagt, ich lebe in der schönsten Stadt der Welt, ist es gerade nicht introvertiert.
Das ist der Widerspruch, Mann. Also
in München gibt's natürlich auch, in München gibt's eine Tradition, da gab's die Wittelsbacher als ganz große Kunstförderer. Die haben jetzt mit dem Expressionismus nicht viel zu tun gehabt, aber es gab natürlich so eine Grundfläche. Es gab unglaublich viele Akademien, die sich um die Salonmalerei herum und von den Wittelsbachern gefördert waren. Und dann kam diese Gruppe Blauer Reiter. Jetzt muss man böse sagen, jetzt muss man erstmal Fairness sagen, das ist ein großer Wurf gewesen. Der Blaue Reiter, die Theorie, die dahinter steckt, die Formulierung des Almanachs, all diese Dinge, das ist ganz große Kunstgeschichte. Das muss man jetzt einfach, das hatte Hamburg nicht, fertig. Vielleicht mangelt es manchmal nur an ganz kleinen Dingen.
Naja, es ist schon so grundsätzlich, finde ich, wenn du durch München gehst und durch Hamburg gehst, dann verstehst du schon den Unterschied. In München wärst du ja in der Münchner Innenstadt quasi. Das ist so beeindruckend, das ist so die Gebäude da allein schon. Und da kann schon Hamburg nicht.
Ist der, also ich weiß nicht, wenn du am Rathaus am Jungfernstieg dich mal anguckst, die Häuserfront entlang der Binnenalster ist nicht ganz unbeeindruckend.
Das okay, und das war es dann aber auch schon, oder? In München gehst du durch viele Viertel und denkst so, also dieses große, mächtige, dieses, also mir san mir, so, ne? Das hat ja Hamburg nicht gehabt. Das ist ja erst gekommen mit der Elbphilharmonie, so ein bisschen so nach dem Motto, schaut mal her, wir können auch anders.
Jetzt, gut, aber das kann man recht direkt natürlich auf die Gegenwart eines Königshauses zurückführen, denn Ludwig I. baut die Ludwigstraße, das ist die Straße, von der du sprichst. Maximilian II. Baut dann die Maximilianstraße. Das sind zwei königliche Straßen mit riesigem Anspruch. Das ging natürlich nur, weil der König gesagt hat, ich baue jetzt eine Straße und alle Höflinge kaufen sich gefälligst ein Palais in meiner neuen Straße und finanzieren mir das gleich noch mit. Das gab es in Hamburg halt nicht. Hier entstand halt, wenn man Glück hatte, hatte man einen mächtigen Oberbaudirektor, der dafür gesorgt hat, dass zumindest die Traufhöhe eingehalten wird.
So, genau. Und insgesamt, dass man da nicht zu viel, wie gesagt, nicht zu viel Gewese drum macht. Was vielleicht manchmal, du hast recht, was schade ist, weil dann jemand, der in Hamburg ist, dann wahrscheinlich mehr Kraft braucht, um nach draußen zu wirken. Wenn man jetzt überlegt, was sind so die weltberühmten Hamburger in der Kunst, in der Literatur und so, in allen Bereichen, gibt es, aber die Wirkkraft ist jetzt nicht.
Naja, es gibt, also Philipp Otto Runge zum Beispiel, das ist ganz klar mit Hamburg verbunden. Der ist aber wiederum natürlich so ein Universalgenie, hätte ich fast gesagt, ein Genie in sich selber. Der hatte keine Folgen, keine Wirkung, der war oder hat viel später Wirkung gehabt. Also Hamburg ist schon Heinrich Heine, auch wenn er eigentlich natürlich irgendwie Düsseldorf hat den, glaube ich, zu Recht mehr geclaimed, aber all diese das Ganze formt sich nicht zu einem festeren Kern.
Genau. Das ist es gibt nicht diese Gruppe, wo du denkst, also das Einzige, wo man so sagt, wo es das so gibt, ist in der Politik. Da, weißt du, so wenn man sich jetzt überlegt, so Helmut Schmidt, Angela Merkel, jetzt Olaf Scholz, so, das sind schon so norddeutsche Typen.
Gestellt in Demokratie, weil sie hier alles erfahren haben, was zur Demokratie nötig ist. Das ist eigentlich sehr angenehm. Ich muss auch sagen, ich bin ja mittlerweile wirklich rast gern in Hamburg, ich traue mich es gar nicht zu sagen, weil mir auch genau dieses, ich sage es immer, Disparate sehr sympathisch ist. Dieser, was man natürlich sich erhofft, irgendwie als Museumsdirektor ist, irgendwie, man möchte irgendwie klare Geschichten erzählen können. Mhm. Immer, und dann gerät man an Ernst Aigner und muss erstmal erklären, wer der ist. Und dann denkt man sich, ach, ich würde wahnsinnig viel lieber über Picasso reden, ist einfacher. Nee, macht mehr Spaß mit dem Ernst Aigner, weil dann schaut man auf so ein Bild und denkt sich, fantastisches Bild. Und von der Sorte gibt es tatsächlich noch ein paar mehr von ihm. Also das ist nicht ein One-Shot. Man kann einfach mehr erzählen hier. Und am Ende ist es dann doch so, die Hamburger Kunsthalle ist eines der ganz großen deutschen Museen. Da gibt es dann nichts dran zu rütteln. Und das ist in einer demokratischen Stadt passiert, durch Sammeln der Bürgerinnen. Ohne König, ohne Hohenzollern, ohne Habsburger, ohne...
Und die Leistung ist dann fast vielleicht noch eine größere.
Ja, denn es ist schwieriger, sowas zu sammeln. So ein König hat einfach Machtbefugnisse, die erlauben, monolithisches Sammeln, dann holt man sich einfach 17 Rubens und hängt sie sich an die Wand. Hier muss jeder sich sein Bild ehrlich verdienen oder zumindest hart verdienen. Und wenn das am Ende in die Kunsthalle kommt, dann ist das eben auch ein Zeichen von Bürgerstolz und man fügt sich aber eben mit lauter anderen zusammen. Hier überstrahlen wenige Namen die anderen. Und die sehr hell strahlen, sind aber auch gleichzeitig wieder sehr bescheiden und wollen das gar nicht.
So ist es.
Sie treten dann immer so ein bisschen freundlich zurück ins zweite Glied. All diese Dinge, das ist sehr sympathisch, ist halt nicht geeignet, dass wir so gleich wie der Louvre dastehen. Aber ich glaube, Hamburg ist sich dessen auch bewusst. Und
und natürlich sind die Hamburger sind ja stolz auf die Kunsthalle zum Beispiel, auf ihre ganzen, auf Hagenbeck, auf was auch immer und sagen, reicht doch, wenn wir das toll finden. Müssen die anderen gar nicht toll finden. Ist ja so, müssen die anderen gar nicht toll finden. Und ich finde, was bringst du nächste Woche mit? Ist wieder sowas Hamburg, ich mag ja gerne diese hamburgischen Sachen.
Ich bin offen, Nein, mach. Doch was Vergnügliches, glaube ich.
Was Vergnügliches, das ist ja
das mal eingefordert.
So ein Bild, weißt du was, ein Bild, was wir sehen, was unsere Hörerinnen und Hörer, die ja dankenswerterweise immer mehr werden, was ja toll ist, dass die sehen und laut loslachen. Das ist jetzt die Aufgabe. Ein Bild, bei dem man laut lachen muss. Das gibt's ja. Also,
ich habe einmal einen Spitzweg gebracht, da warst du nah dran, das lustig zu finden. Aber ich warne dich, es ist gar nicht so einfach, Kunst zu finden, wo laut gelacht wird, aber ich mache mich dran.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.